Ich begrüße Sie ganz herzlich zur Bibelstunde am heutigen Sonntag, Rogate betet. Gerne hätten wir Sie heute schon persönlich im Mutterhaus willkommen geheißen. Wir haben uns jedoch entschlossen, an den nächsten Sonntagen den Weg des Mithörens zu wählen und sind dankbar für alle technischen Möglichkeiten, die es heutzutage gibt. Ich bin dankbar, dass wir auf diese Weise Gemeinschaft miteinander pflegen können, in dem Wissen, Jesus ist jetzt da und will uns begegnen. Der Wochenspruch aus Psalm 66 lädt uns ein: Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft, noch seine Gnade von mir wendet. Wir dürfen mit Gott reden, wir dürfen ihn loben und ihm danken, zwar gerade nicht durch gemeinsames Singen, aber mit Worten. Und das wollen wir jetzt auch miteinander tun. Wir beten. Herr Jesus, was für ein Vorrecht, mit dir reden zu dürfen, dir alles sagen zu dürfen, was uns bewegt. Wir möchten auch in dieser Zeit, die uns nicht leicht fällt und die unser Leben in allen Bereichen so verändert hat, am Loben und Danken bleiben. Du bist unsere Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben. Darum fürchten wir uns nicht. Wir möchten dich anbeten. Du hältst diese Welt und unser kleines persönliches Leben in deinen Händen. Wir wollen dir vertrauen. Amen. Wenn ich Sie jetzt fragen könnte, und das würde ich von Herzen gerne, was sie in den vergangenen Wochen durchgetragen hat, dann hätte mir der eine oder andere vielleicht geantwortet: Mich haben die Verheißungen der Bibel durchgetragen. Mich hat das Gespräch mit Jesus durchgetragen. Ein anderer hätte vielleicht gesagt: Mich hat die Fürsorge meiner Kinder durchgetragen. Oder: Mich hat die Fürbitte der Glaubensgeschwister durchgetragen. Und wieder ein anderer: Ich war so überwältigt von meinen Nachbarn, die für mich einkauften. Mich hat mein Gottvertrauen durchgetragen. Und bei mir war es die Hoffnung, dass Gott Gedanken des Friedens und nicht des Leides über uns hat. Und wieder ein anderer: Bei mir war es das Wissen, dass Gott im Regiment sitzt. Und vielleicht hätte mir auch jemand gesagt: Mich hat die Freude am Herrn gehalten und durchgetragen. Und ich habe es erleben dürfen, dass diese Freude in allem Schweren standhält. Die Freude am Herrn will und darf uns Kraftquelle sein in aller Unsicherheit und Ratlosigkeit unserer Tage. Diese Freude am Herrn erwächst aus der täglichen Gemeinschaft mit ihm. Fülle von Freuden ist vor seinem Angesicht, sagt David in Psalm 16. Mit Jeremia dürfen auch wir erleben: Dein Wort ist meines Herzens Freude und Trost. Sie ist nicht abhängig von äußeren Umständen. Sie kommt aus der Vergebung, die wir grundlegend und immer neu jeden Tag brauchen. Sie ist allerdings immer wieder sehr angefochten. Der Widersacher will um jeden Preis verhindern, dass die Freude am Herrn in diesen Tagen unsere Stärke bleibt. Und doch dürfen wir vertrauen. Es ist eine Freude, die sich auch in der Anfechtung bewährt und sich im Leben der Glaubenden, im Gehorsam und in der Dankbarkeit erfüllt. Gehorsam und Dankbarkeit sind ein Geheimnis der Freude. Und ein letztes: Die Freude am Herrn ist eine Freude, die ein Ziel vor sich hat. Und diese Freude, einmal bei Jesus zu sein, darf schon jetzt unser Leben überstrahlen. Vielleicht sehnen wir uns nach dieser Freude am Herrn. Ich möchte heute Nachmittag einen Brief von Paulus mit Ihnen anschauen, in dem wir eine Gemeinde kennenlernen werden, deren besondere Kennzeichen die Freude an Jesus war. Mein Wunsch ist, dass wir ganz neu von dieser Freude an ihm entzündet werden, dass sie unsere Stärke, unser Markenzeichen wird, dass die Menschen in unserer Umgebung ins Fragen und Nachdenken bringt. Die Entstehungsgeschichte der Gemeinde in Thessalonich finden wir in Kapitel 17 der Apostelgeschichte. Paulus und Silas haben die bedeutende Verkehrs- und Handelsstadt Thessalonich auf ihrer zweiten Missionsreise um das Jahr 52 oder 53 nach Christus besucht. Sie kommen von Philippi, einer Stadt, in der sie viel Verfolgung zu erdulden hatten. Ihr Weg führt sie, wie auch in anderen Orten, zunächst in die dortige Synagoge, wo sie mit großer Kraft und Freude einige Wochen lang, genauer gesagt an drei Sabbaten, von Jesus, dem Menschen- und Gottessohn, der für uns gestorben und auferstanden ist und wiederkommen wird, zu den Menschen redet. Auf diese Botschaft gegründet, entsteht in den wenigen Wochen, die die Missionare dort sind, eine blühende Gemeinde aus Juden, Griechen und vornehmen Frauen der Stadt. Alle waren sie eins geworden in Jesus Christus, den sie als ihren Herrn angenommen hatten. Dann aber bricht durch die ungläubigen Juden, die sich nicht zur Gemeinde halten, auch in Thessalonich Verfolgung aus. Paulus muss fliehen und die junge Gemeinde zurücklassen. Aber er darf wissen, es gibt inzwischen kaum noch einen Ort in der ganzen Gegend, wo man nicht von ihrem Glauben an Gott gehört hätte. Wir brauchen gar nichts mehr darüber zu sagen, schreibt Paulus. Überall redet man davon, was für eine Wirkung unser Besuch bei euch gehabt hat. Die Leute erzählen, wie ihr euch von den Götzen abgewandt und dem lebendigen und wahren Gott zugewandt habt, um ihm zu dienen und auf seinen Sohn zu warten, der vom Himmel zurückkommen wird. Kapitel 1, Vers 8 und 9. Thessalonich, die Hauptstadt der damaligen römischen Kolonie Mazedonien, lag ca. 160 Kilometer südwestlich von Philippi an der Römerstraße Via Egnatia. Man schätzt, dass Thessalonich damals schon etwa 200.000 Einwohner hatte. Der Brief an die Gemeinde ist einfach und schlicht. Es ist kein großer Lehrbrief wie der Römerbrief. Der erste Thessalonicher Brief enthält auch keine gewaltigen theologischen oder gemeindespezifischen Auseinandersetzungen, wie zum Beispiel die beiden Korintherbriefe oder der Galaterbrief. Er ist vielmehr ein herzliches, persönliches Wort an eine junge Gemeinde, die von Freude erfüllt ist. Grund ihrer Freude ist, dass sie Jesus kennenlernen durften und nun mit ihm lebten und darauf vertrauten, dass er wiederkommen wird, wie er es versprochen hatte. Diese Freude an Jesus und sein Kommen durchströmt den ganzen Brief. Jedes einzelne der fünf Kapitel schließt mit Worten ab, die diese frohe Erwartung zum Ausdruck bringen. Zum Beispiel in Kapitel 1 in den Versen 9 und 10, wie ihr euch von den Abgöttern bekehrt habt, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und seinen Sohn vom Himmel zu erwarten. Oder in Kapitel 2, Vers 19 und 20, seid ihr nicht die Krone unseres Ruhmes bei seiner Wiederkunft? Kapitel 3, Vers 12 und 13, euch aber schenke der Herr immer größere Liebe zueinander. So werdet ihr einmal rein und vollkommen vor Gott treten können, bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus mit allen seinen Heiligen. In Kapitel 4, Verse 13 bis 18, auszugsweise: Der Herr selbst wird, wenn der Befehl ergeht und die Posaune erschallt, vom Himmel herniederfahren. Und schließlich noch in Kapitel 5, Vers 23. Er selbst aber, der Gott des Friedens, bewahre euch unsträflich bis zur Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Diese grundlegenden Aussagen über den Thessalonicher Brief haben mich angesprochen und in mir die Sehnsucht geweckt. Von diesen Christen und ihrer Freude an Jesus möchte ich mich anstecken lassen. Auf diese Mitte, auf Jesus, möchte ich mich neu besinnen und ausrichten lassen. Und nicht auf die vielerlei Probleme, von denen wir gerade Tag für Tag hören und lesen. Auch nicht auf meine persönlichen Probleme, Sorgen und Nöte, sondern auf Jesus möchte ich meinen Glaubensblick richten. Und das möchte ich gerne mit Ihnen zusammentun. Ein Liederdichter unserer Tage singt: Sei du der Mittelpunkt in meinem Leben, der Mittelpunkt in meinem Herzen, ich gehöre dir. Die Mitte in unserem Leben zu sein, das ist auch Gottes Wunsch, seit Beginn der Schöpfung. Lassen Sie uns jetzt das erste Kapitel des Briefes miteinander lesen. 1. Thessalonicher 1. Paulus und Silvanus und Timotheus an die Gemeinde in Thessalonich, in Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gnade sei mit euch und Friede. Wir danken Gott alle Zeit für euch alle und gedenken euer in unserem Gebet und denken ohne Unterlass vor Gott, unserem Vater, an euer Werk im Glauben und an eure Arbeit in der Liebe und an eure Geduld in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. Liebe Brüder, von Gott geliebt, wir wissen, dass ihr erwählt seid, denn unsere Predigt des Evangeliums kam zu euch nicht allein im Wort, sondern auch in der Kraft und in dem Heiligen Geist und in großer Gewissheit. Ihr wisst ja, wie wir uns unter euch verhalten haben um euretwillen. Und ihr seid unserem Beispiel gefolgt und dem des Herrn und habt das Wort aufgenommen in großer Bedrängnis, mit Freuden im Heiligen Geist, sodass ihr ein Vorbild geworden seid für alle Gläubigen in Mazedonien und Achaia. Denn von euch aus ist das Wort des Herrn erschollen, nicht allein in Mazedonien und Achaia, sondern an allen Orten ist euer Glaube an Gott bekannt geworden, sodass wir es nicht nötig haben, etwas darüber zu sagen. Denn sie selbst berichten von uns, welchen Eingang wir bei euch gefunden haben und wie ihr euch bekehrt habt zu Gott von den Abgöttern, zu dienen dem lebendigen und wahren Gott und zu warten auf seinen Sohn vom Himmel, den er auferweckt hat von den Toten, Jesus, der uns von dem zukünftigen Zorn errettet. Wie lebt nun eine Gemeinde, die auf ihren Herrn wartet und um ein lohnendes Ziel weiß? Welche Kennzeichen hat sie? Sie wurde uns ja gerade in diesen Versen vorgestellt. Ein erstes Kennzeichen: Die Thessalonicher Gemeinde hat Ausstrahlung. Es blieb in Mazedonien und Achaia nicht verborgen, dass Paulus und seine Mitarbeiter bei den Thessalonichern Eingang in deren Häuser und Herzen gefunden hatten. Vers 9. Was brachten Paulus und seine Mitarbeiter ihnen mit? In Vers 1: Gnade und Friede von Gott. Ich möchte sagen, sie brachten ihnen das Entscheidende. Sie kommen mit dem Gnadenangebot Gottes, dass Jesus stellvertretend für unsere Schuld am Kreuz gestorben ist und dass wir Erlösung haben können durch sein für uns vergossenes Blut, Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. So hat es Paulus in Epheser 1 einmal ausgedrückt. Und nun hören wir, dass es im ganzen Land bekannt geworden war, dass die Thessalonicher dieses Gnadenangebot Gottes angenommen und sich von ihren bisherigen Götzen und Göttern abgewandt und Gott zugewandt hatten. Was für eine Kunde, musste ich denken, wenn solche Nachrichten die Runde machen. Die Thessalonicher hatten den gewaltigen Unterschied erkannt, der zwischen ihren toten Göttern, die sie bisher angebetet hatten, und dem lebendigen und wahren Gott bestand. Und wie sich das nun in ihrem Leben zeigte, davon werden wir später noch hören. Einen nicht unwesentlichen Punkt möchte ich noch erwähnen, bevor wir zu einem zweiten Kennzeichen kommen. Die Gemeinde in Thessalonich war eine Gemeinde, die von Anfang an Trübsal oder Bedrängnis erlebte. Sie hatten das Wort unter viel Trübsal aufgenommen, Vers 6. Sie erlebten Nachstellung und Verachtung von Menschen, mit denen sie bisher in Eintracht zusammengelebt hatten, Kapitel 2, 14 und Kapitel 3, 4. Ich habe gestaunt, als ich meine Konkordanz aufschlug, wie oft das Wort Trübsal im Neuen Testament vorkommt. Paulus bereitete die Thessalonicher Gemeinde sofort von Anfang an darauf vor, dass sie Nachfolge etwas kosten würde und dass Leiden um Jesu Willen zur Nachfolge dazugehören. Auch Jesus hatte einst seinen Jüngern vorausgesagt, das müsst ihr wissen und damit rechnen, wie sie mich verfolgen, so werden sie auch einmal euch verfolgen. Und es muss uns aufhorchen lassen, wenn wir in den Endzeitreden Jesu lesen, man wird euch bedrängen, misshandeln und töten, die ganze Welt wird euch hassen, weil ihr zu mir gehört, Matthäus 24. Und auch von Nöten, von Hungersnöten, Seuchen und Erdbeben ist in diesem Kapitel die Rede. Jesus möchte, dass wir uns auf schwere Zeiten vor seiner Wiederkunft vorbereiten. Vielleicht dachten wir bisher, wir hätten es in unseren Breitengraden nicht so nötig. Noch haben wir Zeit dazu, unser Leben fest in Jesus zu verankern. Wir dürfen beten, gib mir ein festes Herz, mach es fest in dir. Und nun zum zweiten Kennzeichen dieser Gemeinde. Sie hatten eine radikale Umkehr zu Gott erlebt. Ein solcher Schritt ist so gewaltig, dass wir ihn mit Worten gar nicht wirklich beschreiben können. Jemand hat es einmal so definiert: Umkehr ist ein Überwundenwerden durch Gottes Gnade. Und ich ergänze, der nicht will, dass auch nur ein Mensch auf dieser Erde verloren gehe, also in der ewigen Gottferne einmal sein Leben beendet. Praktisch vollzieht sich Umkehr, indem ein Mensch seine Schuld vor Gott erkennt und ausspricht, also Buße tut, Gottes Vergebung annimmt und eine andere Richtung als bisher einschlägt. Ein solcher Schritt kann schwer und beschämend sein. Es kann ein tiefes Erschrecken bedeuten, wenn ich erkennen muss, ich habe bisher ohne Gott gelebt. Ich habe gegen seine Gebote gehandelt. Und auch meine vermeintlich guten Werke machen mich nicht gerecht vor ihm. Es kann ein tiefes Erschrecken bedeuten, wenn wir plötzlich Schuld und Versagen an Gott und Menschen vor Augen steht. Aus dieser Erkenntnis darf unser Wegwenden kommen. Die Abwendung von der Sünde und auch von allem, was sich zwischen Gott und mich gestellt hat oder zwischen ihm und mir steht. Von allem, was ich mehr liebe und erstrebe als Gott. Von allem, was mich gefangen nehmen will und beherrschen will. Das kann ein Hobby sein. Das ist vielleicht bei einem anderen die Arbeit oder ein Mensch oder seine Karriere oder der Wohlstand. Und es kann aber auch mein eigenes Ich sein. Dazu möchte ich Ihnen ein wenig aus dem Leben von Edward Studd erzählen, von dem Norman Krupp in seinem Buch »Kein Opfer zu groß« berichtet. Edward Studd lebte von 1819 bis 1878. Er hatte in Indien als Pflanzer ein riesiges Vermögen erworben. Nach England zurückgekehrt, wollte er von den Zinsen seines Kapitals leben. Er war ein Mann in den besten Jahren, gesund, kräftig, gut in Form und besaß die Mittel, um jede Liebhaberei finanzieren zu können. Da er keinen bürgerlichen Beruf ausübte, verfügte er über unbeschränkte Freizeit. Was lag näher, als sich dem Sport zuzuwenden? Die Teilnahme daran wurde für ihn zur Leidenschaft. Er war ein begeisterter Cricketspieler. Noch mehr interessierten ihn allerdings Pferderennen. In seinem Stall standen die teuersten Pferde, die ihm in manchem Rennen den Sieg einbrachten. Eines Tages wurde er von einem Freund eingeladen, diesen in eine der Versammlungen von Moody in London zu begleiten. Edward Studd wehrte sich entrüstet dagegen, gab aber schließlich dem Drängen seines Freundes nach. Und dann erging es ihm wie diesem. Nach der ersten Zusammenkunft sagte er: Ich werde wiederkommen, um diesen Mann noch einmal zu hören. Er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Studd hielt Wort, und es kam für ihn zu einer großen Wende. Über diese Veränderung schreibt später einer seiner Söhne: Am Nachmittag war Vater noch ganz erfüllt von der Leidenschaft für den Rennsport und am Abend war er wie verwandelt. Es war ihm klar, dass er nicht mehr dasselbe Leben führen konnte wie bisher. Er fragte Moody: Jetzt, wo ich Christ geworden bin, muss ich da rennen, jagen, Theater und Bälle aufgeben? Nun, antwortete Moody, Sie waren offen zu mir. Ich will offen zu Ihnen sein. Rennen bedeutet Wetten und Wetten bedeutet Glücksspiel. Ich sehe keine Möglichkeit, wie ein Spieler ein Christ sein kann. Vater fragte weiter nach Theater und Kartenspiel, worauf Moody antwortete: Herr Studd, Sie haben Kinder und auch sonst Menschen, die Sie lieb haben. Da liegt Ihnen gewiss auch deren Rettung am Herzen. Gott wird Sie die Freude erleben lassen, einiger dieser Menschen zu gewinnen. Sobald das geschieht, werden Sie gar kein Interesse mehr an anderen Dingen haben. Und so kam es auch. Nur eine Sorge beschäftigte Edward Studd noch: Wie er Menschen für Jesus gewinnen könnte. Er erschien nicht mehr auf der Rennbahn. Die große Diele seines Hauses räumte er aus, ließ sie mit Sitzplätzen und Bänken ausstatten und schuf so einen Raum, in dem das Evangelium verkündigt werden konnte. Dann ritt er im Land umher, um die Leute einzuladen, und sie kamen zu Hunderten. Nach seiner Bekehrung lebte Edward Studd nur noch 2 Jahre. Aber in diesen 2 Jahren tat er mehr fürs Reich Gottes als die meisten Christen in 20 Jahren. Je klarer unsere Abwendung von dem ist, was uns als Sünde und Götze in unserem Leben bewusst wurde, desto eindeutiger wird auch unsere Hinwendung zum neuen Leben sein. So haben wir es am Leben Edward Studds gesehen. Und je mehr Jesus in unser Leben eintreten darf, umso selbstverständlicher wird uns auch das sich wegwenden von allem, was ihm nicht gefällt werden. Mit unserer Bekehrung betreten wir eine ganz neue Welt, die Welt des Glaubens, die sich uns in Jesus auftut. Eine solche Umkehr wünsche ich mir für unser Volk, dass doch viele in dieser Krise ihre Zuflucht zu Gott nehmen und begreifen, dass sie vor allem Vergebung ihrer Schuld brauchen, für vieles, was in unserem Land und im persönlichen Leben seit langem nicht mehr Gottes Geboten entspricht, und dass sie begreifen, dass Gott mit offenen Armen auf sie wartet. Jesus will uns nicht die Freude an gewissen Dingen nehmen, sondern den Weg zu einer viel tieferen Freude öffnen, nämlich der Freude an ihm. Das haben die Thessalonicher erleben dürfen. Und so kam es bei ihnen zu dieser herrlichen Tatsache, die wir hier in ihrem Leben sehen können, von der Paulus in Vers 9 und 10 berichtet. Sie hatten sich bekehrt, um nun dem lebendigen Gott zu dienen und um seinen Sohn vom Himmel zu erwarten. Wie gestaltete sich nun das Leben der Gläubigen in Thessalonich, nachdem sie den lebendigen Gott kennen und lieben gelernt hatten? Pfarrer Eberhard Hahn sagt, was wir hier bei den Thessalonichern finden, ist die Kurzform der urchristlichen Missionspredigt: Bekehrung, Dienst für Gott und Warten auf den Sohn. Froh und dankbar für die erfahrene Errettung wollen sie dem Herrn dienen. Und das ist das dritte Kennzeichen dieser Gemeinde. Sie wollen dem Herrn dienen. In welchen Dienst ruft Gott sie nun und natürlich auch uns? Ich denke, als allererstes und allerwichtigstes in den Dienst der Rettung von Menschen. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Als Errettete, als Menschen, die Jesus gehören, sind wir Botschafter an Christi Stadt geworden. Mit der Botschaft: Lasst euch versöhnen mit Gott. Zu diesem Dienst sind wir alle berufen, ob wir jung sind oder älter. Menschen mit Jesus in Verbindung zu bringen, ihnen den Weg zu Jesus zu zeigen. Wir sind alle Botschafter von Christus, die am größten aller Dienste, am Versöhnungsdienst, beteiligt sind. Dienen heißt also zum einen Jesus verkündigen, von ihm reden, ihn bezeugen. Es bedeutet aber auch Jesus mit unserem Leben sichtbar machen. Und zwar unter denen wir leben. Sein Wesen widerspiegeln. Zum Beispiel, indem wir dem einen oder anderen einen Liebesdienst tun. Barmherzig und geduldig miteinander umgehen und vieles andere mehr. Es bedeutet auch, die uns von Gott gegebenen Gaben einsetzen. Es sind so viele kleine Dinge, auf die uns der Heilige Geist aufmerksam machen will, wo wir einander ganz praktisch dienen können. Unser Tätigkeitsfeld beginnt gleich vor der Haustür und bei vielen von uns schon innerhalb unserer Haustür. Von den Thessalonichern kann Paulus sagen, ihr seid ein Vorbild geworden für alle Gläubigen in Mazedonien und Achaia und weit darüber hinaus. Ihr seid Menschen geworden, an denen Jesus zu sehen ist. Ihr seid ein gut lesbarer Brief Christi an die Welt, der andere neugierig macht auf ein Leben mit Jesus. Drei Dinge hebt Paulus noch besonders bei ihnen hervor in Vers 3. Erstens, ihre Werke des Glaubens, also Werke, die nicht auf menschlicher Kraft und Weisheit beruhen, sondern im Vertrauen zu Gott und im Gebet ihren Grund haben. Und ein zweites, ihre Werke in der Liebe oder ihre Liebesarbeit, also ein Tun, zu dem sie die Liebe Gottes leitet. Und ein drittes, das ist ihr geduldiges, hoffnungsvolles Warten auf das Wiederkommen Jesu. Wie diese Werke des Glaubens und die Arbeit in der Liebe bei den Thessalonichern im Detail aussahen, erfahren wir nicht. Aber Vers 3 kann uns anregen, dass wir uns fragen, wie könnten sie denn bei mir aussehen? Die junge Thessalonicher Gemeinde erinnert uns daran, dass unser Leben oft lauter spricht als unsere Worte und dass für die Menschen, unter denen wir leben, oft unsere Lebensweise ausschlaggebend dafür ist, ob sie nach Jesus zu fragen oder zu suchen beginnen oder nicht. Ein wichtiger Dienst, den wir einander tun können, besteht auch darin, dass wir miteinander Freud und Leid teilen und tragen und uns mit unter die Last des anderen stellen und ihn spüren lassen. Du stehst nicht allein in dieser Situation. Ich bete für dich. Und wo es nötig ist, kannst du mit meiner Hilfe rechnen. Gott in unserem Nächsten zu dienen, ist immer nur unsere Antwort der Liebe auf den Dienst, den Jesus an uns getan hat und täglich tun will. Auf das, was Jesus an Rettung und Heil und Liebe in unser Leben hineingebracht hat und jeden Tag neu hineinbringen will. Hier muss unser Leben offen und beweglich bleiben. Dann treibt's uns auch dazu, Gott immer neu mit unserem Leben zur Verfügung zu stehen. Dazu gehört, dass wir bereit sind und bereit bleiben, im Licht des aufdeckenden Wortes Gottes zu leben und uns von ihm korrigieren und verändern zu lassen. Wir wollen Gott dienen in all unserem Tun, auch in unserem Reden und im Denken vor ihm stehen. Paulus ist voller Dank für die Gemeinde, wenn er an ihre Werke im Glauben und ihre Arbeit in der Liebe denkt und an ihre Geduld im Warten auf Jesus. Und damit kommen wir zum letzten und vierten Kennzeichen. Die Thessalonicher leben mit der Erwartung auf das Wiederkommen Jesu. Auch wir wollen, wie die Thessalonicher, zu denen gehören, die mit Freuden auf Jesus warten. Das hat nichts mit Lebensüberdruss oder Weltflucht zu tun, sondern mit einem sinnvollen, tätigen, hier und jetzt auf dieser Erde für ihn unterwegs sein, aber mit der Blickrichtung auf dieses Ziel. Und hier möchte ich nochmal dran erinnern, was ich am Anfang schon einmal sagte. Die Freude am Herrn ist eine Freude, die ein Ziel vor sich hat. Jesus hat uns versprochen, ich komme wieder und werde euch zu mir nehmen, auf dass auch ihr seid, wo ich bin. Philipp Friedrich Hiller hat es in einem Lied so formuliert: Wir warten dein, o Gottessohn, und lieben dein Erscheinen. Wir wissen dich auf deinem Thron und nennen uns die Deinen. Wer an dich glaubt, erhebt sein Haupt und siehet dir entgegen. Du kommst uns ja zum Segen. So entsteht Leben, das inmitten einer dunklen Welt hell strahlt und anderen die Richtung zu Gott weisen kann. Ich bete noch zum Schluss. Herr Jesus, ich möchte dir danken, dass wir in der kommenden Woche solche sein dürfen, die hell strahlen in ihrer Umgebung, weil die Freude an dir uns erfüllt. Ich möchte dir danken, dass die Freude an dir nicht an die Umstände gebunden ist, unter denen wir gerade leben und auch leiden, weil wir uns nicht so begegnen können, wie wir es uns wünschen. Du weißt auch, wo unsere Freude angefochten oder vielleicht sogar verloren gegangen ist. Schenke uns den Mut, mit dir darüber zu reden. Herr Jesus, stärke uns in der Gemeinschaft mit dir und lass auch uns erfahren, dein Wort ist jeden Tag meines Herzens Freude und Trost. Amen. Und nun gehen Sie unter dem Segen unseres Herrn, der allmächtige Gott, der dich geschaffen hat, weil er wollte, dass es dich gibt, segne dich. Jesus Christus, der am Kreuz für dich gestorben und auferstanden ist, damit du durch seine Kraft neu werden, mit ihm leben kannst, segne dich. Der Heilige Geist, der dich umgestaltet und dir hilft, dass du zur Ehre Gottes leben kannst, segne dich. Und nun wünsche ich Ihnen eine Woche unter dem Schirm des Höchsten und unter dem Schatten des Allmächtigen. Bleiben Sie behütet.